Es ist genug und das bei dem schönen Wetter. Ne? Depression ist ein gutes Thema, wenn die Sonne scheint. Das ist im November und wenn es ganz grau ist, dann wäre es ein schwierigeres Thema. Schön, dass wir uns auch auf das Schwierige da einlassen. Es ist genug, hat die Petra am Anfang gesagt. Ich habe hier so als Arbeitstitel durch die Depression, nicht in die Depression. Ne? Das heißt, es gibt ein Danach. So viel vorweg. Jesus, segne du Reden und Hören. Gib uns deinen Heiligen Geist. Amen. Ich lese uns den Text nochmal. Das ist schon ein sehr prägnanter Text. Ich lese uns in der Luther-Übersetzung. Also gibt es so ganz kleine Abweichungen, aber helfen vielleicht nochmal ein runderes Bild zu bekommen, wenn man zwei verschiedene Übersetzungen gehört hat. Und Ahab, das ist der König da in Israel, der sagt, die Isebel, das ist eine Frau, die ist die Königin, die er geheiratet hat, Tochter eines Königs aus einem anderen Volk, der sagt Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie einer von diesen Seelen. Als er das sah, machte er sich auf und ging um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er ging aber eine Tagesreise weit in die Wüste, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er sah sich um und sieh, neben seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und stand ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht und sieh, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sagte zu ihm, was machst du hier, Elia? Ja, vielleicht ein bisschen was zur Vorgeschichte. Also dem vorausgeht, könnte man sagen, so eine lokale, regionale Klimakatastrophe. Da in Israel hatte es mehrere Jahre keinen Regen gegeben. Und Elia war derjenige, der das dem Volk prophezeit hatte und sich dadurch auch bei Ahab und besonders bei dieser mysteriösen Königin Isebel auch höchst unbeliebt gemacht hatte. Und es regnete und regnete und regnete nicht. Und es lohnt sich mal, diese Elia-Geschichten ab 1. Könige 17 bis 2. Könige, 2. Kapitel ist das, auch mal so im Zusammenhang zu lesen. Der Elia war eigentlich ein sehr zielgerichteter Typ, der entzog sich auf der einen Seite, also der war schon clever und versteckte sich und auf der anderen Seite stellte er sich aber auch dem Ahab, also der war keineswegs so dieser furchtsame Mensch, dem wir hier in diesem Text begegnen. Und es gibt dann direkt im Vorfeld, kommt es, heute würde man sagen, zum großen Showdown. Elia auf der einen Seite mit seinem Diener und auf der anderen Seite, es war schon eine würde es mal so ein bisschen umschreiben, eine üble Sekte, die Isebel da in Israel eingeführt hatte. Da waren 400 Baalspropheten und 450 Propheten der Aschera. Also das war so Religion, da gab es Menschenopfer und übel vieles. Die Propheten Jahwes wurden verfolgt und getötet. Und hier kommt das zu einem Showdown, wo es einmal endlich wieder Regen gibt. Und dass ein Wunder passiert Und Elia erlebt ganz, ganz eindrücklich das Wirken Gottes. Und dann geht es weiter und da kommt es zu einer Situation, die die Ausleger ganz unterschiedlich bewerten. Dann sterben diese 400 Baals und 450 Asherah-Propheten, die werden niedergemacht. Die einen Ausleger sagen, ja, das ist, diese Kulte werden ausgerottet, und andere sagen auch, und da kennt Elia und die vom Volk kennen da ihre Grenzen nicht, die gehen da drüber hinaus. Also man kann das unterschiedlich auslegen. Also eigentlich jemand, der die Konfrontation nicht scheut, eigentlich ein Prophet, der mutig ist. Das ist dann, wer die Karte Israels so ein bisschen vor Augen hat, also im Karmel ist das eine geschehen und dann geht's ab. Ne, da kommt diese Isabel, und manchmal ist das so, ihr Frauen könnt euch das manchmal gar nicht vorstellen, aber mitunter fürchten wir Männer uns vor Frauen. Und da gibt es sogar Literatur drüber. Aber das ist, glaube ich, eine Frau hier, diese Isabel. So eine gibt es in Lauben nicht. Und die gibt es auch in Babenhausen nicht. Also das ist schon mal eine ganz andere Nummer als die, die wir kennen. Aber wie gesagt, davor hat der Elia eigentlich, ist der sehr couragiert und mutig und im Vertrauen auf Gott, hat sich dem Ahab auch entgegengestellt. Und hier passiert dann nach diesen intensiven Tagen im Karmel, also der Elia, würde ich sagen, der hat sehr an seinem Limit gelebt. Das war schon eine hochintensive Zeit. Ich vermute mal, er wird nicht so viel geschlafen haben, auch in diesen Tagen. Und hat Gott ganz intensiv erlebt. Und auf einmal kurz darauf ist dann diese Begebenheit, die wir hier gelesen haben, die wir hier gehört haben. Da droht die Isabel, solche Drohungen hatte der Elia vorher schon gehört, und Elia kriegt das Laufen. Ja, die Flucht vor der Königin, die Flucht vor der Drohung der Isabel. Auf einmal ist eine große Angst da. Und das ist nicht so etwas Ungewöhnliches, dass wir Menschen auf einmal in eine Angst, in eine Schwere verfallen vor Dingen, mit denen wir vorher souverän umgegangen sind. Vielleicht kennt mancher von euch auch einige Beispiele, Führungskräfte, die souverän in ihren Firmen agiert haben und auf einmal von einer Woche auf die andere nicht mehr in der Lage sind, in ihre Firma zu gehen. Da kippt auf einmal etwas. Menschen vielleicht auch da besonders gefährdet, Menschen, die am Limit leben. Wir haben vorhin von dem Dr. Küttmann in dem Interview gehört, jede vierte Frau, jeder achte Mann ist einmal in Lebenszeit betroffen von einer Form von Depression, vielleicht eine depressive Episode. Männer haben grundsätzlich lieber Burnout als Depression. Das hört sich immer ein bisschen besser an, ne? Weil das ja, kann man immerhin sagen, ich habe viel geschafft, deswegen bin ich am Boden. Ne? Letztendlich von den Auswirkungen, Leute, ist das eigentlich dann unerheblich. Da könnte man auch hier bei dem Elia streiten. Und beides ist verwandt miteinander. Burnout oder Depression. Wie man dem Kind dann den Namen nennt, diagnostisch sind da schon unterschiedliche Symptome. Aber das ist da dicht beieinander. Und der Elia kriegt das Laufen. Und das Erste, was hier in dem Text dann auffällt, der löst sich aus der letzten sozialen Beziehung, die er noch hat. Also der hat den Diener, mit dem er unterwegs ist. Und eigentlich, Leute, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Menschen. Und das ist nicht so ganz untypisch. Auch für diese Phase, in die der Elia dann hineingeht. Die sind dann in Beersheba im Süden, das ist so Negev-Wüste, am Rand der Negev-Wüste. Gibt es heute noch die Stadt. Und dann sagt er seinem Diener und tschüss. Das ist nicht so selten. Also dieses Lösen aus Beziehung, die letzte tragfähige Beziehung, die er noch hat, und da steigt er aus und dann geht's. Und das ist was anderes, als hier in Lauben in den Wald zu gehen, von Beersheba eine Tagesreise in den Süden. Der hatte keinen Deuterrucksack mit, was weiß ich, wie viel Wasser auf dem Rücken in die Wüste. Das ist schon, es ist genug. Ich mag nicht mehr. Ich weiß nicht, wer von euch im Leben schon solche Situationen gehabt hat. Ich arbeite ja in der Sucht, im Blauen Kreuz, und ich frage manchmal in Gruppen, wer von euch hat denn schon mal eine suizidale Krise in seinem Leben gehabt? Und das ist dann immer am Anfang spannend, ich frage jetzt nicht, keine Angst. Ne? Das ist dann am Anfang immer spannend, weil die Frage, überlege immer, wer ist der Erste, der seinen Finger hebt? Und dann kommen so die ersten zwei, und oft sind es so knapp über die Hälfte der Leute, dann, ja, ich habe schon mal Suizidgedanken in meinem Leben gehabt. Hier würde man von Lebensüberdruss sprechen. Aber das ist schon eine sehr zielgerichtete Nummer, da wo es, der geht in die Wüste und ich mag nicht mehr. Ich würde vermuten, dass hier unter uns bestimmt 20, 30, 40 sind, die das auch schon mal erlebt haben in ihrem Leben. Es ist mir wichtig hier zu sagen, wenn du das bei dir erlebst, du bist da nicht der Einzige. Du bist da nicht der Einzige, auch in dem da auch Tiefpunkte erlebt zu haben. Und da, wo das aktuell ist, möchte ich einfach Mut machen, such Hilfe. Wir haben vorhin im Interview auch etwas gehört, weil es gibt ein Leben nach der Krise. Das sehen wir auch hier bei Elia. Der Dr. Küttmann, der hat da manche Symptome von Depressionen genannt, und da könnte man den Elia jetzt auch so ein bisschen ausführlicher betrachten. Antriebslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Freudlosigkeit, Schlafstörungen. Nicht immer müssen Schlafstörungen mit einer Depression zusammenhängen. Gibt paradoxerweise, es gibt sowohl Appetitlosigkeit als auch übermäßiges Essen. Ich sage bei Elia sehr deutlich Erschöpfung. Ne? Der hat in den Tagen zuvor wohl wenig geschlafen. Ein Symptom, was ich hier auch noch habe, zirkuläres Grübeln. Könnt ihr euch was drunter vorstellen? Ne? Kopfkreisen. Manche kennen das, morgens aufstehen und wach werden und Kopfkino geht an. Manche kennen das abends. Manche kennen das sowohl als auch. Und auf einmal gehe ich da in so ein Tal hinein. Gesagt nochmal, jede vierte Frau haben wir da gehört, jeder achte Mann. Meine Vermutung ist, bei den Männern ist es vielleicht auch doch häufiger. Wir Männer haben eben das, wir gehen nicht so schnell zum Arzt oder sehr, sehr langsam, bis wir dann mal zum Arzt gehen. Ich weiß nicht, wer so einen Mann kennt. Ne? Und ne, da gibt es geht tief. Wir machen jetzt hier keine Therapiestunde, ne? Aber ich möchte eine kurze Übung mal mit euch machen. Und zwar, wir gehen jetzt mal mit dem Elia in diese Situation hinein, und ich lade euch mal ein, lasst mal eure Köpfe hängen und eure Schultern sacken. Und dann schauen, wie gutes Gefühl so. Und jetzt richten wir uns mal auf. Richten mal den Körper auf. Wir richten mal den Körper auf. Hier, als der Elia sich gelegt hat, da passiert das Erste, die Begegnung mit dem Engel, und er sagt, und steh auf. Steh auf. Das wäre dann nochmal ein Stück die Steigerung. Ne? Steh auf und richte dich auf. Erhebt eure Häupter, kennen wir aus anderem Zusammenhang. Und jetzt die Frage, und wie fühlt sich das an? Ne? Das schon das Verändern der Körperhaltung. Also dieses Aufstehen, das ist sozusagen hier ein erster Schritt der Seelsorge Gottes. Das Paradoxe, vielleicht für manchen auch schwierig, ist, dass dann, da ist auf einmal, also der legt sich hin und sagt, es ist genug und ich bin nicht besser als meine Väter. Ach, ich bin schlechter als alle anderen. Ne, da kann man ganz unterschiedliche Gedanken und dann schläft er ein und am liebsten nicht mehr aufwachen. Und dann kommt eben der Engel und dann, der rührt ihn an, geht also in den Körperkontakt, rührt ihn an und sagt, steh auf und iss. Der Engel sagt nicht, komm, Ilja, jetzt lass uns mal deine Situation reflektieren. Lass uns jetzt mal gucken, ne, wie die letzten Wochen gelaufen sind und, ne, und wo du vielleicht einen falschen Fokus auf deine Situation hast. Und lass uns mal eine ausführliche Gebetsgemeinschaft machen und hier intensiv reflektieren. Sondern der sagt, steh auf und iss. Und dann, da ist nämlich, das hat leider, dann steht da einen Krug mit Wasser und ist ein geröstetes Brot. Das hat mich länger beschäftigt. Ich habe mich gefragt, warum ein geröstetes Brot? Ich weiß nicht, hat jemand eine Idee, warum das wichtig ist? Dass da ein geröstetes Brot ist und nicht ein normal. Das ist jetzt leider kein geröstetes hier. Länger hält, ja, weiß, nee. Es ist bestimmt
geschmackhafter und es hat auch mehr Power, finde ich.
Also
mehr Feuer gibt
auch
wieder mehr
Zündung. Ja, genau, ne? Da sind wir auf der richtigen Spur. Ne? Das, also da in der einen Übersetzung haben wir gehört, auf den Stein gebacken. Das ist das Ding, man riecht es. Man riecht es. Leute, wenn man am Boden ist und gute Gerüche, die haben was. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Wir, meine Frau und ich, wir haben so ein kleines Morgenritual, nicht jeden Morgen, aber bei uns gibt es einen Kaffee ans Bett. Mal der eine, je nachdem, wer früher aufgestanden ist, erste Handlung ist immer Anstellen der Kaffeemaschine. Und ich habe so ein paar besondere Punkte. Meistens bin ich schon halb wach, dann wirkt das nicht so mit dem Kaffee. Aber es gibt so ein paar besonders schöne Punkte, wo ich noch Vollnarkose habe. Und wenn dann der Kaffee auf dem Nachttisch ist und du riechst ihn, genial. Nicht? Frisches Brot, also der Duft hier ist was Geniales. Also der weckt bei dem Elia wieder was. Also es ist geröstet, das Brot, das duftet. Du kommst in eine Küche und da ist frisch gebackenes und das riecht so gut. Dann hören wir vielleicht den Spruch, dass es ungesund ist, so ganz frisch gebackenes gleich zu essen und so weiter. Aber das hat was Verlockendes. Das weckt die Lebensgeister. Steh auf und iss. Ja, hier der Engel. Ne? Der ist, da kann man manche sagen, naja, ich tue mich schwer mit dem Engel. Da kommt so ein Außerirdischer. Und ne, wie ist das? Vielleicht Engel haben auch mitunter, für die, die sich damit schwer tun. Ich kann mir das gut vorstellen, dass da ein Engel Gottes da ist. Für die, die sich damit schwer tun, vielleicht ist der Diener auch hinterhergekommen. Ne? Wer weiß, Engel haben oft zwei Beine. Da werdet ihr viele schon erlebt haben und manchmal gar nicht gewusst haben, da war jetzt einer da. Aber hier ist dann das Spannende in dem Text, steh auf und iss, und was macht der Elia? Der isst und der trinkt und dann legt er sich wieder hin. Also wenn ich Engel gewesen wäre, hätte ich spätestens dann Stress gekriegt. Da legt der Kerl sich wieder hin. Weiß nicht, wer ihn zu tun hat mit Menschen, die am Boden sind. Und Mensch, ich möchte unterstützen, dass er sich aufrichtet. Und dann legt der Elia sich wieder hin und schläft. Oh, das ist gut, nicht nur eine Nacht mal richtig ausgeschlafen zu haben. Der schläft hier eine zweite Nacht. Und dann passiert das Gleiche nochmal. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührt ihn an und sagt, steh auf und iss. Und dann kommt das, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Erst mal wieder essen, schlafen, essen, trinken. Das ist einfach gut. Schlafen, essen, trinken. Und dann kommt das Gehen. Und das geht dann zum Horeb, also zu dem Berg, wo Mose die Gebote empfangen hat. Man ist schon im Süden da, Beersheba. Da ist dann hier in dem Bibeltext die Rede 40, laufen. Er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Also es ist davon auszugehen, der hat sich dann auch immer wieder hingelegt. In der Wüste damals manchmal auch, dass man sich tagsüber hingelegt hat und nachts dann gelaufen ist. Ob der jetzt 40 Tage und 40 Nächte, also 40 mal 24 Stunden da unterwegs war, darüber kann man streiten. 40 ist in der Bibel so eine Vollzahl. Das war so eine runde Geschichte. Ne? Manche sagen, die 40 Jahre Wüste, ob das jetzt 40 Jahre waren, aber es war eine ganz umfassende Geschichte. Also steh auf. Das erste ist das Zulassen, dass jemand gut schläft. Steh auf, iss und dann kommt das Gehen. Das ist hier das volle Depressionsbewältigungsprogramm. Laufen, Bewegung, da gibt es Studien darüber. Das wirkt wie Antidepressiva. Ja, bei Antidepressiva, also das ist gut, dass wir sowas haben. Suizidrate hat sich, seitdem wir da gescheite Medikamente haben in Deutschland, massiv gesenkt. Das ist ganz stark runtergegangen und das hat was damit zu tun, dass es Medikamente gibt, die da helfen. Aber das andere ist Bewegung. Also wenn wir Männer pilgern gehen, was ich hoffe im Herbst, das tut gut. Das tut gut, in Bewegung zu sein. Und das ist sozusagen hier das Programm. Also der Engel sagt nicht, und jetzt Elia wieder rein in das Getümmel. Also das Ding mit Ahab und Isebel, das ist noch nicht abgeschlossen, sondern es geht in die andere Richtung. Es geht in die andere Richtung, erstmal laufen. Und der durfte da auch mit sich alleine sein. An der Stelle. Ich glaube, dass das auch für uns in der Gemeinde was wichtig ist. Wo haben wir Bewegung? Depression auch ein Thema, wenn im Älterwerden. Fiel so Stichwort ein, so ein rollatortauglicher Meditationsweg in Lauben. Ja? Wo haben wir da einen Weg, wo man seine Runde drehen kann? Ich glaube, da fehlt uns noch ein bisschen was. Also da was zu haben, wo es gute Stationen gibt, wo man mal hier am Wasser sitzen kann, wo man mal unter einem Kreuz sitzen kann, wo es einen guten Weg gibt. Da ist auch manchmal gut, wenn Menschen immer den gleichen Weg haben, es ritualisiert ist. Der Horeb war auch, das war auch für den Elia etwas, da wieder wir Männer tun uns ja manchmal schwer, nach dem Weg zu fragen, da brauchte der nicht nach dem Weg fragen. Also das war klar, das ist so wie wenn man uns sagen würde nach München, da brauchen wir auch kein Navi dazu, glaube ich. Da finden wir auch so hin. Da geht es hin. Die Elia-Geschichte, die ist hier noch nicht zu Ende. Die ist hier noch nicht zu Ende, die geht dann weiter. Und es kommt dann auch nochmal zu einer sehr besonderen Gottesbegegnung und erst auch ganz irritierend. Also Elia geht, ist auf dem Weg, hat dann noch keine großen therapeutischen Einheiten gehabt, irgendwelche Gesprächstherapie oder was weiß ich. Also war nur Essen, Trinken, Gehen, Schlafen. Und dann begegnet er auf dem Horeb Gott. Und manchmal, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, dann gibt es so in Gottes Begegnung das Irritierende, man möchte fast meinen, Gott stellt dumme Fragen. Der fragt, was machst du hier, Elia? Also da kommt Gott, was machst du hier? Und erstmalig ist eigentlich Elia gefordert, auch zu sprechen. Ne? Was willst du? Kennen wir auch von Jesus die Frage, was willst du? Interessant ist, dass diese Frage nicht kommt vom Engel 40 Tage vorher. Die kommt erst dann. Manchmal ist das wesentlich, an welcher Stelle welche Frage, welcher Impuls. Ich glaube, der Elia hätte viele Gespräche nicht verkraftet in der ersten Phase. Viel gutes Zureden, gut gewollt, gut gemeint, hätte ihm da nicht geholfen. Und hier kommt Gott mit ihm ins Gespräch. Und dann passiert manches, da geht's dann echt rund, da kommt ein Sturm und da kommt ein Erdbeben. Und Elia ist einer, der vorher Gott erfahren hat, eigentlich in sehr dramatischer Begegnung. Also mit Blitz, er hat Gott am Karmel in Blitz und Donner erfahren, der hat Wunder erlebt. Und dann ist hier das Heiße, nicht im Erdbeben, nicht im Sturm, sondern im sanften Säuseln. Also in ganz leisen Tönen hört er auf einmal Gott. Eine neue Erfahrung für ihn. Ich glaube, dass Gott das oft so tut. Da, wo wir durch Täler gehen, begegnet er uns auf eine neue Art. Und da sind wir vielleicht unterschiedlich auch gestrickt. Vielleicht haben wir Gott eher erlebt in diesen sanften Tönen und dann tut uns mal so was Kräftiges, sprengt dann den Rahmen. Mein so und so muss Gott mir doch jetzt begegnen. Und Gott kommt mit dem, was wir brauchen und hier, was der Elia braucht. Und es geht dann weiter, dass Gott ihn beauftragt, seinen Nachfolger, den Elisa, zu rufen. Also er gibt ihm Entlastung. Er sagt nicht, jetzt bist du wieder fit und jetzt geht's wieder rein ins Getümmel. Er gibt ihm Entlastung, aber er holt ihn auch nicht voll aus dem Geschäft. Er geht noch mal rein und er hat dann noch, da gibt es dann die Geschichte um Nabots Weinberg, lohnt sich, wie gesagt, Elia-Geschichten im Zusammenhang zu lesen, der geht noch mal rein in die Situation, hat dann noch mal eine Begegnung. Ich glaube, auch das ist was Wichtiges, nicht völlig draußen bleiben zu müssen. Geht noch mal rein. Die Depression ist nicht das Letzte. Und das Leben nach der Depression, das ist nicht nur bei dieser Person des Elia deutlich, das kann sogar lebenswerter sein als vor der Depression. So, essen, trinken, schlafen, laufen, gute Orte. Jesus ist der Herr des Lebens. Der will nicht den Tod. Der will nicht die Depression. Dafür ist er in den Tod gegangen. Elias Leben, das hat heilsgeschichtliche Bedeutung. Die Juden warten darauf, dass er wiederkommt. Spürt mal nach im Neuen Testament, was Johannes der Täufer mit dem Elia zu tun hat. Gott gibt und will dir und mir das Leben geben, das sich lohnt. Amen.